Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr gespannt, wie es bei Ruth weitergeht? Ja. Bevor wir uns Ruth und Boas zuwenden, möchte ich euch kurz eine Broschüre ans Herz legen, die seit einigen Wochen draußen an die Infotheke liegt, unsere Fokus-Jesus-Broschüre. Das ist unser Seminar- und Kursangebot für das zweite Halbjahr 2011. Da ist einiges drin, auch einiges Neue. Wir haben einen Glaubensgrundkurs, wie immer, für die, die mit dem Gedanken spielen, vielleicht sich taufen zu lassen im November. Die sollten da ein Kreuzchen machen. Wir haben einen theologischen Grundkurs, ganz neu. Da gibt es nächste Woche wahrscheinlich noch extra Flyer für die, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Vieles andere mehr. Wir werden euch das in den nächsten Wochen sehr, sehr ans Herz legen. Und ihr dürft euch das draußen mitnehmen. Und am besten gleich das Anmeldeformular ausfüllen, gleich abgeben. Dann könnt ihr beruhigt in Urlaub fahren und müsst nicht ständig dran denken. Und wir freuen uns und können fröhlich in Urlaub fahren und können besser planen. Nehmt euch das mit, denkt dran, füllt es aus und schaut mal, was da für euch dabei ist. Jetzt kommen wir zu der großartigsten Kurzgeschichte im Alten Testament. Zu unserem Buch Ruth. Wir sind im vierten Kapitel sozusagen auf der Zielgerade. Noch zwei Predigten, heute die vorletzte, nächste Woche dann der zweite Teil von Kapitel 4. Und für all diejenigen, die die letzten Wochen nicht da waren oder aus irgendwelchen Gründen alles wieder vergessen haben, was auch mal vorkommen soll, ganz kurz, weil viele von euch, die kennen die Story, aber ganz kurz die Wiederholung, was ist bis hierher passiert. Okay, ein Ehepaar, Elimelech und Naomi, wohnen in Israel. Es kommt eine Hungersnot und Elimelech trifft die folgenschwere Entscheidung, mit seiner Familie Israel zu verlassen, mit seinen Söhnen Machlon und Kilion und nach Moab zu ziehen, ein Land mit ziemlich abstrusem, perversem Götzendienst. Und er zieht dorthin und es kommt zur Tragödie. Zunächst stirbt Elimelech und dann auch seine beiden Söhne, die inzwischen geheiratet hatten, zwei Frauen namens Orpa und Ruth. Und jetzt bleibt die alte Witwe Naomi mit zwei jungen Witwen Ruth und Orpa zurück. Und sie hört, dass in Israel die Hungersnot vorbei ist und sagt sich, okay, ich gehe zurück in mein Heimatland. Ruth entscheidet sich, ihre Schwiegertochter Ruth entscheidet sich, mit ihr zu gehen und sagt, Naomi, dein Volk ist mein Volk und vor allem dein Gott, der wahre Gott Israels, ist mein Gott. Also sie bekehrt sich zum Gott Israels, kehrt mit Naomi nach Israel zurück. Und dann versucht sie, ihre Schwiegermutter und sich selbst über Wasser zu halten, indem sie auf ein Feld geht, um Ähren aufzulesen. Und wie es der Zufall so will, und wir wissen alle, es war kein Zufall, es war Gottes Handeln, es war Gottes Hand im Spiel, kommt sie auf das Feld eines großartigen Mannes, Boas. Jeder von uns Männern will so sein wie Boas. Und sie kommt auf sein Feld und er liebt Gott, er ist fürsorglich, er ist hingegeben, er ist großartig, er kümmert sich um Ruth. Und dann kommen wir zu Kapitel 3, das romantischste Kapitel im ganzen Buch, wo sich Ruth ganz hübsch macht und in einer, man könnte sagen, Nacht- und Nebelaktion bei Boas auftaucht, ohne dass es irgendwie anzüglich wird. Aber sie nähert sich ihm und erklärt ihm, Boas, du bist ein Verwandter von uns und du hättest die Möglichkeit, uns zu lösen. Du hättest die Möglichkeit, das Land von Naomi zurückzukaufen und mich zu deiner Frau zu nehmen und uns was Gutes zu tun. Das ist das Ende von Kapitel 3 und wir fragen uns, wird der gottliebende, fürsorgliche, hingegebene Boas das Problem lösen? Und wir haben alle eine Vermutung, ja, aber man weiß ja nie. Also, wird er das Problem lösen und vor allem, wird er Ruth heiraten? Das ist die große Frage. Wird er Ruth heiraten? Und da steigen wir jetzt ein in Kapitel 4. Ihr habt den Bibeltext abgedruckt in eurem Einlegeblatt im Programmheft. Ruth Kapitel 4, die ersten 10 Verse. Ruth Kapitel 4, die ersten 10 Verse. Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich dort. Und siehe, als der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boas: Komm, mein Lieber, und setz dich hierher. Und er kam herüber und setzte sich dort. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher, und sie setzten sich. Da sprach er zum Löser, Naomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekommen ist, bietet das Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte, zum Kauf an. Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen und zu sagen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir es, dass ich es wisse, denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. Und der andere sprach, ich will's lösen. Boas sprach, an dem Tage, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Da antwortete er, ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boas, kaufe du es, und zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeuge. Wir lernen wie immer drei Dinge. Ja? In jedem Bibeltext lernt man drei Dinge. Heute lernen wir eigentlich vier, aber ich sage euch zunächst mal nur drei. Erstens, Boas handelt entschlossen. Zweitens, Boas handelt ehrlich und clever. Und drittens, Boas handelt außergewöhnlich. Okay? Boas handelt entschlossen, ehrlich und clever und außergewöhnlich. Das Erste, was wir im Text lernen, ist, Boas ist ein Mann der Tat. Er nimmt die Sache in die Hand. Er weiß, was richtig ist und er tut was. Er wird aktiv, er geht hinauf ins Tor, ins Stadttor, denn das Tor einer Stadt war der Ort, an dem damals alle möglichen Handels- und Gerichtsverhandlungen stattgefunden haben. Ja? Es war ein Ort des Handels und des Gerichts. Alle möglichen rechtlichen Transaktionen fanden im Tor statt. Das Interessante ist, dass Boas keine Zeit verliert. Okay, in der Nacht vorher war Ruth bei ihm, hat ihm die Lage erklärt. Und direkt am nächsten Morgen geht Boas zum Stadttor und will die Sache regeln. Und wir fragen uns, hey, hat er nichts Besseres zu tun gehabt? Wir wissen, lange Hungersnot in Israel, das erste Jahr, wo es eine Ernte gegeben hat, hätte er sich nicht erstmal um seine Felder kümmern müssen, um seine Ernte, um seine Mitarbeiter, erstmal gucken, dass das Geschäft läuft und so weiter. Nein, er hat was Besseres zu tun. Er will das Problem lösen. Und er geht ins Stadttor. Er nimmt die Sache in die Hand. Er sagt nicht, hey, ich muss erstmal mein Computerspiel fertig spielen. Ja? Das würden heute die meisten jüngeren und älteren Männer sagen. Ja? Ich muss erstmal noch ein bisschen chillen und das ist alles so kompliziert. Mal abwarten, ich bin noch nicht so weit und ich bin eigentlich ein großes Kind und so weiter. Und ich kann das. Boas sagt, ich weiß, was richtig ist und ich packe es an, ich bin entschlossen, ich werde aktiv, ich ziehe mein Ding durch, ich bin Boas und ich mache es. Er liebt Gott, er weiß genau, was vor Gott richtig ist und er nimmt die Sache in die Hand. Das ist die erste Lektion in diesem Text, er nimmt die Sache in die Hand. Erste Frage für uns, wie finde ich raus, was vor Gott gut und richtig ist? Antwort, studier Gottes Wort, lies die Bibel, das ist die Quelle. Boas kannte das Wort Gottes, Boas wusste, was Gott in seinem Gesetz wollte. Boas wusste, Gott ist für Witwen, Gott ist für die Ärmsten der Armen. Und deshalb hat er so fürsorglich und so hingegeben und so entschlossen gehandelt. Ich habe euch abgedruckt, 2. Timotheus 3, 16 und 17. Da schreibt Paulus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und jetzt kommt's. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wodurch sind wir ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist? Durch die Schrift. Wie finden wir raus, was gut und richtig ist, was Gott möchte? Indem wir Gottes Wort studieren, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir uns prägen lassen von Gottes Maßstäben, indem unser Denken erfüllt wird von dem, was Gott möchte, durch sein Wort. Und die zweite Hilfe an der Stelle, wie wir herausfinden, was gut und richtig für uns ist, wenn wir uns Rat holen, Coaching holen, Training holen von anderen Menschen, die Gott kennen und Gott lieben. Okay, wie findet ihr raus, was gut und richtig ist? Zwei Dinge, ihr studiert Gottes Wort regelmäßig, intensiv und ihr holt euch Rat von Menschen, die Gott kennen und die Gott lieben. Und dann ist die Frage, wenn ich erkannt habe, was gut und richtig ist, was passiert dann? Dann handle ich entschlossen, so wie Boas. Was passiert, wenn ihr erkannt habt, dass es gut ist, wenn ihr ein bisschen öfter zu Hause seid, weil eure Kinder euch als Vater oder Mutter brauchen? Wenn ihr das als richtig erkannt habt, was tut ihr? Ihr handelt entschlossen und versucht, an euren beruflichen Anforderungen irgendwas zu ändern. Und ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist. Aber die Frage ist, geht ihr es entschlossen an, weil ihr erkannt habt, was richtig und was gut ist? Wenn Gottes Wort euch gezeigt hat, dass ihr in einer Beziehung lebt, die Gott nicht segnen kann, zieht ihr die Konsequenzen, entschlossen und aktiv oder nicht? Wenn Gott euch gezeigt hat, dass er euch in einem gewissen Dienst haben möchte, wo ihr ihm dienen sollt und euer Leben für ihn geben sollt, was macht ihr damit? Geht ihr es aktiv an? Wenn ihr erkennt aus Gottes Wort, dass ihr mit der einen oder anderen Sache in eurem Leben aufhören solltet, bleibt es dann bei der bloßen Erkenntnis oder kommt es zu einer entschlossenen Handlung, wie bei Boas? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und Gott klopft schon einige Wochen oder Monate an dein Herz und sagt, mach mir auf, vertrau mir dein Leben an, leb für mich. Vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, jetzt werde ich aktiv und ich antworte ihm und ich gehe zu meiner Herzenstür und ich mache sie auf für Jesus, meinen Herrn. Die Frage ist, ziehst du die richtigen Dinge entschlossen durch in deinem Leben? Das ist die Frage. Und ein Hinweis noch für die jungen Männer, den ich mir nicht verkneifen kann. Also ich versuche es mir auch gar nicht, es mir zu verkneifen. Für euch junge Männer, es ist nicht cool, wenn eine Frau auf euch zukommt und euch fragt, was eure besonderen Vorzüge sind. Und alles, was ihr sagen könnt, ist, ich komme auf meiner Playstation bis zu Level 15 und ich habe alle DVDs in der Videothek schon gesehen. Okay? Das ist nicht cool. Und das will keine Frau. Sondern eine Frau will, wenn sie so tickt wie Ruth, wenn sie so charakterstark ist wie Ruth, wenn sie den Herrn so liebt wie Ruth, dann will sie einen Mann, der Überzeugungen hat, der weiß, was richtig und was gut ist und der es umsetzt in seinem Leben und der aktiv wird und der nicht rumeiert und nicht rumgammelt, sondern der was auf die Reihe kriegt und was tut in der Kraft Gottes. Der Tipp war wie immer kostenlos. Erkenne, was richtig ist und dann setze es um in deinem Leben. Das ist die erste Message. Die erste Message in Ruth Kapitel 4. Zweite Sache, die wir lernen, Boas handelt ehrlich und clever. Boas handelt ehrlich und clever. Er geht zum Stadttor, er ruft die Ältesten zusammen. Warum ruft er die Ältesten zusammen? Die Ältesten waren sozusagen die Zeugen damals. Das waren die Zeugen, die dafür bürgen sollten, dass diese rechtliche Transaktion mit rechten Dingen zugegangen ist, dass da nichts getrickst wurde. Boas wollte ehrlich sein. Er wollte keine krummen Dinger drehen, er wollte den geraden Weg gehen. Er wollte das Richtige tun und er wollte es ehrlich machen. Keine illegalen Sachen. Niemand soll später sagen können, er hat irgendwas getrickst, er hat irgendwas Krummes gemacht. Er ist absolut ehrlich und Gott segnet das. Gott segnet die Ehrlichkeit von Boas. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, seid ohne Falsch wie die Tauben. Das heißt, Menschen, die Jesus folgen, sind aufgefordert, absolut ehrlich zu sein, ohne Falsch. Und das betrifft unsere Steuererklärung genauso wie jede kleinste Handlung, bei der wir mit dem Gesetz in Berührung kommen. Christusnachfolger sind absolut ehrlich, machen keine krummen Sachen, keine illegalen Sachen, auch keine halb illegalen Sachen, keine Sachen in irgendwelchen komischen Grauzonen, wo man versucht, es zu rechtfertigen, aber es ist doch nicht okay. Ehrlichkeit, und Gott segnet es. Boas ist absolut ehrlich. Aber Jesus sagt nicht nur, seid ohne falsch wie die Tauben, sondern er sagt auch, seid klug wie die Schlangen. Beides. Ohne falsch wie die Tauben, klug wie die Schlangen. Und auch das sehen wir bei Boas. Boas ist clever. Boas ist sehr, sehr clever. Er kommt ans Stadttor und was passiert ist, wir haben wieder einen dieser göttlichen Zufälle, wie wir sie schon so oft hatten in diesem Buch. Boas geht zum Stadttor und zufällig, weil Gott es so geplant hatte, kommt dieser Mann, auf den er gewartet hat, der ein näherer Verwandter zu Naomi war als Boas und der deshalb das Vorkaufsrecht auf das Land hatte, dieser Mann kommt zufällig am Stadttor vorbei. Und Boas spricht ihn an und was interessant ist, der Name des Mannes wird gar nicht erwähnt. Okay? Ist euch vielleicht aufgefallen? Wörtlich steht hier, und siehe, der Herr so und so ging vorüber. Ja, das steht wörtlich da. Der Herr so und so ging vorüber. Das heißt, sein Name ist so unwichtig. Warum der so unwichtig ist, werden wir gleich sehen. Er ist so unwichtig, ist einfach nur der Herr so und so. Ist der Herr so und so. Und Boas erklärt jetzt dem Herrn so und so, dass das Land, das Elimelech und auch Naomi gehört hatte, bevor sie nach Moab geflohen sind, dass dieses Land zum Verkauf steht. Und Boas ist insofern clever, dass er nicht gleich sagt, ja, und ich will es unbedingt haben und die Ruth gleich mit dazu. Ja? Damit hätte er ja den anderen nur irgendwie so ein bisschen noch ermutigt. Ja? Sondern ganz relaxed, ganz clever. Er sagt, Herr so und so, wie wäre es mit einem schönen Grundstück? Und das war ein guter Deal für den Herrn so und so. Ja? Gutes Grundstück, guter Preis. Gutes Grundstück, guter Preis. Und auf der Seite von Naomi kein Erbe. Kein Nachkomme, der das Grundstück irgendwann hätte erben können. Das heißt, er kauft sich ein Grundstück und kann es direkt einverleiben in seinen großen Besitz und kann seinen Kindern weitervererben und alles ist paletti. Super Deal für ihn. Und deswegen sagt er logischerweise, okay, ich nehme mein Recht in Anspruch und ich löse dieses Grundstück. Ich kaufe dieses Grundstück. Aber er hat die Rechnung nicht mit Boas gemacht, weil Boas ist clever. Wir wollen alle sein wie Boas. Boas ist clever. Und er hat noch ein Ass im Ärmel. Boas hat noch ein Ass im Ärmel und sagt ihm, Herr so und so, ich habe da leider noch eine Kleinigkeit vergessen. Habe ich dir nicht gesagt. Ja? Wenn du das Land kaufst, dann musst du auch die Ruth, die Schwiegertochter von deiner Omi, auch auslösen, dir sozusagen als Frau erwerben. Ja, das ist so ein bisschen das Kleingedruckte im Vertrag, habe ich vergessen dir zu sagen. Ja, so, und auf einmal war der ganze Deal für den Herrn so und so gar nicht mehr so gut, denn nach israelitischem Gesetz musste der Käufer in so einem komplizierten Fall, und wir verstehen das ja als Mitteleuropäer des 21. Jahrhunderts nicht so ganz, aber in diesem Fall musste der Löser, der Käufer des Grundstücks, auch Ruth zu seiner Frau nehmen. Warum? Damit der Name des Verstorbenen erhalten bleibt. Und der erstgeborene Sohn aus dieser neuen Beziehung, der wäre dann streng genommen nicht der Sohn des Herrn so und so gewesen, sondern der hätte den Namen seiner Verwandtschaftslinie, des verstorbenen Mannes von der Ruth, beibehalten und wäre Erbe dieses Grundstücks gewesen. Und es hätte diesem guten Herrn so und so gar nicht so viel gebracht. Das heißt, der Deal war auf einmal schlecht. Denn er kauft sich ein Grundstück, was am Ende in einer ganz anderen Familienlinie vererbt wird. Das macht man nicht. Ja? Und deswegen kriegt er kalte Füße und sagt, hey, boah, sorry, aber das ist alles ganz schwierig. Ja, ist alles zu kompliziert und ich kann das nicht machen, kannst du den Job für mich übernehmen. Und dann sagt er in Vers 6 in unserem Text, dieser schöne Satz, wo ganz oft das Wort lösen vorkommt, löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Ja? Die Kosten waren ihm zu hoch. Und er sagt, Boas, du musst es machen. Und dann kommt die großartigste Szene im ganzen Text. Sie besiegeln ihren Vertrag, indem der Herr so und so seinen Schuh auszieht. Okay? Und wir denken, keine gute Idee, wenn ich nächste Woche beim Notar bin. Ist nicht gut. Ja? Das heißt, die hatten früher Sandalen. Da ging das noch ein bisschen besser. Wenn wir heute nach 8 Stunden unsere klobigen Schuhe ausziehen. Okay? Machen wir nicht. Wir arbeiten die Prinzipien aus dem Text heraus, aber wir nehmen das nicht wörtlich. Aber das war einfach die Art und Weise, wie die ihre Verträge besiegelt haben. Er zieht seinen Schuh aus, gibt ihn den Boas. Der Deal ist gemacht. Boas ist am Ziel. Und damit ist unsere Kurzgeschichte eigentlich auf ihrem Höhepunkt. Der gottliebende, fürsorgliche, hingegebene Boas hat es geschafft, wie wir alle erwartet haben. Er kann das Land kaufen. Er kann Ruth heiraten. Und er kann für die Witwe Naomi sorgen. Und was wir lernen ist, Gott segnet durch Ehrlichkeit und durch Cleverness. Und Gott hat seine Hand im Spiel in unserer Ehrlichkeit und in unserer Schlauheit. Und wir sind aufgerufen, wie Boas, ehrlich zu sein und schlau. Ohne falsch wie die Tauben, aber auch klug und clever wie die Schlangen. Dritte Sache, die wir über Boas lernen, Boas handelt außergewöhnlich. Und was wir hier in Kapitel 4 lesen, das bestätigt all das, was wir schon früher über Boas gelernt haben. Er ist ein außergewöhnlicher Mann und er handelt außergewöhnlich. Und er sagt das in den Versen 9 und 10. Da spricht er zu den Ältesten und zu allem Volk und sagt, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Was er hier sagt ist, ich kaufe das Land, ich kümmere mich um die arme, verzweifelte Witwe Naomi, ich heirate Ruth, obwohl sie Moabiterin ist und nicht zum Volk Gottes gehört. Ich ehre ihre verstorbenen Männer. Wir werden gemeinsam ein Kind kriegen und ich werde die Linie ihrer Nachkommen und Erben erhalten, weil ich Boas bin. Ich mache das. Und das Außergewöhnliche daran ist, Boas hätte das nicht tun müssen. Boas war nicht rechtlich verpflichtet, das zu tun. Wer viel, viel eher rechtlich dazu verpflichtet gewesen war, war der Herr so und so. Aber der kriegt nichts auf die Reihe. Und Boas tut, was der andere hätte tun sollen. Sich um Naomi kümmern, ihr Land auslösen, ihr eine Zukunft geben, Ruth heiraten. Obwohl Boas genau dieselben Nachteile aus diesem Deal hatte, wie der Herr so und so. Er packt es an, er tut was, er ist entschlossen. Und jetzt werden manche sagen, ja, eigentlich wollte der Boas die Ruth doch nur heiraten, weil sie sich in Kapitel 3 so für ihn aufgebrezelt hat und weil sie so hübsch war. Ja? Problem ist, der Text sagt uns nichts darüber. Es kann sein, dass Ruth wunderschön war. Ich würde es dem Boas gönnen, ganz ehrlich. Ich würde es ihm gönnen. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Der Text sagt uns, dass Boas Ruth attraktiv fand. Gar keine Frage. Aber wisst ihr, was die Hauptattraktion für Boas war? Lest nochmal zu Hause Kapitel 2 und 3 oder am besten die ganze Story von Anfang bis Ende. Die Hauptattraktion für Boas war, dass Ruth eine tüchtige, hingegebene, charakterstarke Frau war, die Gott geliebt hat und ihre Mitmenschen. Das fand er attraktiv. Und eine solche Frau wollte er haben. Versteht ihr? Diese Frau wollte haben, diese charakterstarke Frau wollte haben und deshalb ging er so entschlossen zum Stadttor. Und wenn sie dazu noch schön war, gut für ihn. Aber was ihm wichtig war, war ihr Charakter. Darauf hat er geschaut. Das ist auch eine Lektion, die wir lernen können. Und die Sache ist die, wir haben das mehrmals erwähnt, wir befinden uns in einer Periode der Geschichte Israels, die dunkler nicht hätte sein können. Moralischer Verfall, gesellschaftlich, sozial pervertiert. Jeder hat gemacht, was er wollte. Und mitten in dieser Zeit zeigt uns Gottes Wort einen Mann, der außergewöhnlich war. Boas, einen außergewöhnlichen Mann, der nicht so ist wie alle anderen, der nicht das tut, was alle anderen tun, der sich nicht von der Masse mitreißen lässt. Und wir lernen daraus, Gottes Leute sind außergewöhnlich. Oder vielleicht sollte man besser sagen, Gottes Leute sollten außergewöhnlich sein. Nachfolger Jesu sollten außergewöhnlich sein. Ich habe nicht gesagt, verrückt, abgehoben, schräg, komisch. Außergewöhnlich. Okay? Außergewöhnlich. Außergewöhnlich liebevoll, außergewöhnlich fürsorglich, mit einem außergewöhnlichen Blick für andere Menschen, außergewöhnlich zielstrebig, außergewöhnlich entschlossen, das Gute und das Richtige zu tun. Außergewöhnlich stark, ausgerichtet und fokussiert auf Jesus. Außergewöhnlich. Und vielleicht könnt ihr das sehen vor eurem inneren Auge, wenn ihr euch vorstellt, was für eine Gemeinde könnten wir sein, wenn wir alle außergewöhnlich wären wie Boas und Ruth. Was für eine Gemeinde könnten wir sein? Wie viel Ehre könnten wir unserem Gott machen, wenn wir außergewöhnlicher wären, als wir sind? Wie viel Segen würde fließen in das Leben unserer Familien, in unserer Gemeinde und in unser Umfeld, wenn wir außergewöhnlicher werden, wie Boas. Bis jetzt sah es so aus, als wäre Boas der große Held unserer Geschichte, oder? Und in gewisser Art und Weise ist es auch. Ja? Boas ist sensationell. Boas ist sensationell. Ich hätte gerne ein Poster von Boas in meinem Büro. So, ich liebe den Mann. Der ist genial, der ist großartig. Aber er ist nicht der eigentliche Held der Geschichte. Wir haben vor ein paar Wochen gelernt, wenn wir das Alte Testament lesen, dann suchen wir uns nicht eine ganze Reihe von Helden und Vorbildern, denen wir nacheifern, sondern wir halten Ausschau nach dem einen ultimativen Helden. Und das ist Jesus. Und damit sind wir bei der vierten Sache, die wir finden in diesem Text. Boas handelt wie Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch daran, was Spurgeon, der König der Prediger im 19. Jahrhundert, was er gesagt hat. Er nennt Jesus den herrlichen Boas. Jesus ist der herrliche Boas. Jesus ist der herrliche, außergewöhnliche Boas, der ultimative Boas. Und das sehen wir an so vielen Punkten. Vier davon habe ich euch abgedruckt auf eurem Zettel. Erstens, genau wie Boas ein Verwandter von Ruth war, so ist Jesus ein Verwandter von uns geworden. Okay, genau wie Boas ein Verwandter von Ruth war, so ist Jesus ein Verwandter von uns geworden. Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist uns nahe gekommen. Hebräer 2 sagt uns, Jesus schämte sich nicht, uns Brüder, wir müssen sagen, uns Schwestern zu nennen. So nah ist er uns gekommen. So wie Boas ein Verwandter von Ruth war, so nah ist uns Jesus gekommen. Jesus ist der ultimative Boas. Zweitens, genau wie Boas bereit war, Ruth zu lösen oder zu erlösen, so erlöst uns Jesus aufgrund seiner unbegreiflichen Liebe. Genauso wie Boas bereit war, Ruth zu erlösen, so erlöst uns Jesus aufgrund seiner Liebe. Wir sind genauso erlösungsbedürftig wie Naomi und Ruth. Naomi und Ruth waren am Ende. Sie waren pleite, sie hatten nichts mehr, keine Perspektive, keine Hoffnung, keine Zukunft. Sie waren allein, keine Männer in der damaligen Zeit. Das war schlimm. Und Boas erlöst sie auf verschiedensten Ebenen aus diesem Dilemma. Und wir denken, hey, wir haben unser Leben im Griff und merken gar nicht, dass wir im selben Dilemma stecken. Wir haben keine Perspektive. Wir haben keine Antworten auf die wirklichen Fragen dieses Lebens. Wir haben sie nicht. Und wir brauchen Erlösung. Wir brauchen einen Weg zurück zu dem Gott, der uns sagen kann, wer wir sind und wie diese Welt funktioniert und welche Hoffnung er für uns hat. Und deshalb brauchen wir Erlösung. Und wo kriegen wir sie? Bei Jesus, dem ultimativen Boas. Drittens, genau wie Boas den notwendigen Preis bezahlt hat, so bezahlte Jesus für unsere Erlösung mit seinem Blut am Kreuz. Okay, Boas hat den Preis bezahlt für das Land und für diese ganze Geschichte. Und genauso hat Jesus für uns den Preis bezahlt, den Preis für unsere Schuld. Der Preis, der nötig war, um unsere Schuld wegzunehmen, uns den Zugang zum Vater wieder frei zu machen. Jesus hat bezahlt, der ultimative Boas. Viertens, genau wie Boas sowohl Ruth als auch das Land löste, so erlöste Jesus sowohl die, die ihm vertrauen, als auch die ganze Schöpfung. Das ist die großartige Verheißung, die wir im Neuen Testament finden. Jesus erlöst Menschen, die ihm vertrauen. Jesus erlöst dich, wenn du an ihn glaubst. Aber wir lernen in Römer 8, dass nicht nur wir uns nach Erlösung sehnen, sondern die ganze Schöpfung seufzt und wartet darauf, dass sie erlöst wird. Und dann lesen wir am Ende der Offenbarung, am Ende des Neuen Testaments, wie Gott die Schöpfung erneuern wird. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine Erneuerung dieser Schöpfung, damit sie nicht mehr seufzen muss. Jesus erlöst durch sein Handeln am Kreuz nicht nur einzelne Menschen, nicht nur Ruth, sondern er erlöst die ganze Schöpfung. Er erlöst auch das Land. Er ist der ultimative Boas. Und es ist diese Erlösung durch den ultimativen Boas, die wir jetzt gleich zusammen feiern im Abendmahl. Und wir schauen auf den ultimativen Boas und auf das, was er für uns getan hat. Und wenn wir das tun, dann passieren zwei Dinge. Zum einen werden wir neu dankbar für die Erlösung, die wir in Jesus haben. Wir werden neu dankbar für die Erlösung, die wir in Jesus haben. Und zweitens, je intensiver wir begreifen, was das Abendmahl bedeutet und wofür das Abendmahl steht, desto mehr werden wir verändert in Männer und Frauen, die so sind, wie Gott sie sich wünscht. Die mehr so sind wie Boas und Ruth. Okay, wir schauen auf den ultimativen Boas am Kreuz und das verändert uns. Das heißt, was ist der Schlüssel, um mehr so zu werden wie Boas und Ruth? Was ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist, dass du dein Herz tränkst und sättigst mit dem Evangelium, das wir jetzt feiern im Abendmahl. Das ist der Schlüssel. Der Blick auf den ultimativen Boas macht uns mehr wie Boas. Okay? Der Blick auf den ultimativen Boas, Jesus am Kreuz, macht uns mehr wie Boas. Und wenn dann die Frage ist, hey, wie kann ich entschlossener werden? Wie kann ich so entschlossen werden wie Boas? Dann ist die Antwort, indem du dich fokussierst auf den Jesus, der ganz entschlossen gehandelt hat für dich. Der vor dem Hohen Rat und vor Pilatus nicht rumgeeiert ist, nichts anderes vorhatte, nicht erstmal gesagt hat, langsam, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, sondern der aktiv wurde und entschlossen gehandelt hat für dich. Und wenn du auf ihn schaust und dich prägen lässt von ihm, dann wirst du entschlossener werden und zielstrebiger werden. Und es wird dir wichtiger werden, das Richtige und das Gute zu tun in deinem Leben. Und wie kannst du so außergewöhnlich liebevoll und hingegeben werden und fürsorglich werden wie Boas und so charakterstark wie Ruth? Selbe Antwort. Indem du dich sättigst und tränkst mit dem Evangelium, mit dem Jesus, der gesagt hat, ich gebe mich hin für dich. Und indem du neu begreifst, jetzt gleich im Abendmahl, wie liebevoll Jesus gehandelt hat für dich und an deiner Stelle. Das ist Erlösung durch den ultimativen Boas und das feiern wir jetzt. Und ich lade euch ein, dass wir als ersten Schritt jetzt aufstehen und als eine Art Antwort auf die Predigt und als Ausrichtung unserer Herzen auf das, was wir gleich im Abendmahl tun, dieses Lied singen, wie tief muss Gottes Liebe sein. Lasst uns aufstehen und laut und fröhlich und hingegeben und dankbar und fokussiert auf den ultimativen Boas dieses Lied singen, wie tief muss Gottes Liebe sein.